Profikarriere Rückschau vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Braska wird präsentiert von Russinov Immobilien. Dein verlässlicher Partner bei Immobilien. Magister Theodor Russinov und sein Team begleiten dich von der ersten Beratung bis zur exakten Marktwertschätzung und dem erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie. Alle Infos unter www.russinov.at.
Win today, Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mit mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Oh, it's
gone.
Oh, what a goal. It doesn't get any better than this.
Teil 3 der großen Serie, der großen Karriere Rückschau von und mit Gerd Prohaska widmet sich natürlich Titel Nummer 3 des vierfachen österreichischen Meisters, aber eben auch einem spannenden Randthema, das für meine Begriffe immer noch viel zu wenig Beachtung bekommt. Wir werden über so viele Sachen plaudern, bin aber erstmal froh, dass mir einmal mehr gegenüber sitzt der leibhaftige vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska. Schön, dich wieder hier bei Win Today Hockey O'Clock zu haben.
Servus Martin, es ist immer nett, mit dir zu plaudern.
Gerd, zu Beginn dieser bisherigen Folgen haben wir immer so eine Facette deines Tuns und Wirkens beleuchtet. Und ich finde, der Eishockey-Kabinenmensch Gerd Prohaska, trotz all dem, was wir bisher gehört haben, unter anderem auch von Marc Brabant, bekommt ein klein wenig zu wenig Beachtung. Wie hat es sich ergeben, dass du in der Kabine auch humoristisch, sage ich jetzt mal, so aufblühen konntest oder so aufgeblüht bist?
Ich glaube, das ist eine komplette Charaktersache. Der eine Mensch oder der eine Spieler ist einfach ein ruhiger Typ, der wird dann auch in der Kabine ruhig sein. Der andere ist ein bisschen lauter, der andere ist witziger. Ich glaube, oder ernster, ich glaube, das ist eine absolute Charaktersache und ich bin einfach so gerade in Gruppen, ich bin sehr sarkastisch und ich habe es eigentlich sehr gerne lustig. Und in einer Kabine kommen einfach so viele Charaktere zusammen. Da gibt's und unterschiedliche Menschen, dass es da einfach immer Sachen gibt, über die man lachen kann.
Es ist aber insofern spannend, dass das Goalies dann doch immer so ins Goalie-Eck auch gestellt werden. Der ist anders und der will in Ruhe gelassen werden. Und du aber so der Prankster vom Dienst. Inwieweit bist du da wirklich kein ganz normaler Goalie gewesen?
Also ich glaube, dass wenn man da jetzt ein bisschen ausholt und sagt, Goalies sind ein bisschen anders, sind ein bisschen verrückter, ich glaube, das rührt aus einer Zeit her, in der Goalies wirklich ohne Helm gespielt haben, ohne Gitter, fast ohne irgendwelche Schützer, wo sie dann wirklich nach jedem Spiel einen Cut dort und da gehabt haben. Mittlerweile sind wir ja die geschütztesten Athleten am Eis. Also ich habe eigentlich bis auf zwei Fingerbrüche keine Verletzung gehabt in meiner ganzen Karriere. So, aber zurück zu dem Goalies sind anders. Naja, wir sind schon in dieser Mannschaftssportart ein bisschen eine Einzelsportler. Ja. Das ist ein ganz eigener Bereich. Wir arbeiten allein, natürlich mit einem Torwarttrainer, aber wir sind eigentlich immer auf uns allein gestellt. Aber ich glaube trotzdem, dass das eine absolute Charaktersache ist, wie ich als Mensch bin. Und ich war dann eigentlich nur am Spieltag sehr ernst, aber sonst die meiste Zeit war einfach Zeit und Platz für Spaß.
Das hat mich auch dazu gebracht, eine Geschichte nochmal zu recyceln, einfach weil sie so perfekt, lustig erzählt worden ist. Diese Geschichte war schon einmal zu hören hier bei Hockey O'Clock. Das war, als wir im vergangenen März bei Villach ein Hockey O'Clock on Tour veranstalten durften. Und damals hat mir Niki Patrick, dein ehemaliger Mitspieler, eine Geschichte zukommen lassen, die sehr, sehr witzig ist, und für all diejenigen, die sie noch nicht kennen, wird sie jetzt nochmal eingespielt, denn sie legt auch die Brücke zu etwas, über das ich dann mit dir danach plaudern möchte. Niki Patrick über einen Kabinenstreich von Gerd Prohaska.
So, eine kleine Geschichte zum G. Vorweg einmal, wirklich einer der lustigsten Mitspieler, die ich jemals gehabt habe in meiner Karriere. War immer wieder Spaß mit ihm, mit dem Gerti. Und zwar war damals Folgendes. Ich bin aus der Dusche raus Ja, habe mich normal fertig gemacht, umgezogen und bin danach, glaube ich, in mein Elternhaus gefahren zum Mittagessen und ja, setze mich ins Auto rein und habe mir noch gedacht, okay, irgendwas fühlt sich komisch an im Schrittbereich. Und hat es ein bisschen zum Brennen angefangen und habe gedacht, okay, vielleicht war das Achse-Shampoo oder was, ein bisschen irgendwas Schärferes dabei. Und ja, es ist aber nicht besser geworden, immer schlimmer geworden. Auf alle Fälle bin ich ins Elternhaus reingestürmt und meine Mama hat gedacht, ja, was ist denn da los? Und bin in die Badewanne gesessen und habe, ja, meine untere Hälfte quasi dann abgespült mit kaltem Wasser. Das hat zwar nicht wirklich besser gemacht, das hat schlimmer gemacht, das hat noch mehr gebrannt. Und ja, auf alle Fälle habe ich dann meine Unterhosen gerochen und da hat der liebe Gerd, da bin ich auch später draufgekommen, Traumasalben in meine Unterhosen reingeschmiert. Also jeder, der Traumasalben kennt, ist nicht so angenehm auf der Haut und ja, auf bestimmten Körperteilen ist es natürlich noch ein bisschen unangenehmer und auf alle Fälle bin ich dann, glaube ich, eine Viertelstunde in einem Badewagen gesessen und habe versucht, das Brennen wegzukriegen. War auf alle Fälle sehr lustig und ja, hat er sich ja ziemlich fein lassen in der Kabine, der Chief, für den Prank, aber war sensationell. Also jetzt im Nachhinein kann ich auch drüber lachen, währenddessen war es halt nicht so lustig. Aber danke nochmal G dafür, gell? Das nächste Bier geht auf mich. Ciao.
Ich kann mir die Geschichte immer nicht mehr wieder anhören. Kommt tatsächlich aus dem Lachen nicht raus. Du hast damals bei Hockey O'Clock und Tour in Villach auch noch ein paar andere Streiche angeführt, wie für einen Import ein Video gemacht hat beim, glaub, Wichteln, wie Spieler in seine Wohnung einbrechen und die komplett verwüsten. Du hast Nikis Bruder Benji Patrick, der panische Angst vor Schlangen hat, eine Schlange in seinen Handschuh gelegt, was irgendwie auch krass ist. Gibt's irgendwie Kabinenprank, also kann man gut vorstellen, dass das die Top 3 sind. Gibt's irgendwelche, die vielleicht unterm Radar gelaufen sind, die aber Jahre später immer noch hohes humoristisches Potenzial haben?
Naja, es gibt, wenn man sich dann Jahre später trifft, kommen natürlich Geschichten zum Vorschein und werden Geschichten erzählt, an denen man sich gar nicht erinnern kann. Also ich habe, bevor ich das jetzt vom Niki wieder gehört habe, ich habe mich eigentlich nicht mehr daran erinnert, dass ich das gemacht habe. Und es ist natürlich extrem lustig, wenn er das so erzählt. Und auch wenn er sagt, ich habe mich am nächsten Tag sehr feiern lassen, ich kann mir das richtig vorstellen. Und es war sicherlich ein fürchterliches Gelächter in der Kabine. Es sind eigentlich die ganze Zeit so Sachen gemacht worden, vielleicht nicht ganz so arge, aber es läuft da irrsinnig der Schmäh. Und ich hab das schon des Öfteren gesagt, in Villach, die österreichischen und einheimischen Spieler, die haben sich so lang schon gekannt. Es war da so eine coole Stimmung und ein guter Schmäh. Es war einfach jeden Tag eine ganz lustige Zeit in der Kabine. Und auch die Sachen, die wir rundherum gemacht haben, von Tischtennisspielen in der Kabine über irgendeine Schmähs und Geschichten, die man sich da erzählt hat, es war einfach jeden Tag irgendwas Lustiges.
Wer viel anstellt, könnte man meinen, kriegt das dann irgendwie auch als Bumerang zurück. Du darfst dann gleich auch aus deiner Perspektive erzählen, was dir dann vielleicht so zuteil geworden ist. Nikki Patrick hat nämlich für diese Spezialausgaben von Winter Day Hockey O'Clock separat nochmal was angeliefert, wie es mal geschafft hat, dich als vierfachen österreichischen Meister ein klein wenig aus der Fassung zu bringen. Zeitlich jetzt nicht hundertprozentig richtig verortet, weil es unter anderem um Medveshak Zagreb geht, die erst ein wenig später in die Liga gekommen sind, aber passt ganz gut, um mal zu illustrieren, was es benötigt, um Gerd Prohaska zu pflanzen. Wir hören rein.
Der G war immer ein bisschen ein Schmähführer und hat gern Streiche gespielt, sagen wir uns gegenseitig. Und ich glaube, damals haben wir gegen Zagreb gespielt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das eine Vorbereitungspartie war oder eine Meisterschaft. Und ja, der G war einer, der hat relativ viele Rituale gehabt. Ich glaube, 100.000 verschiedene vor jeder Partie. Und eins war davon, dass er halt immer einen Riegel gegessen hat. Und ich, Jungspund, habe damals, nicht wissend, vor einer Partie einmal seinen Riegel versteckt. Und da war er brennhass. Und ja, also Spompanadel, schön und gut, aber am Spieltag ist es ein No-Go. Und das habe ich damals als Junger relativ schnell gelernt, weil er war ziemlich heiß. Und ja, wie gesagt, da war er nicht so amused. Also die Geschichte wäre mir zum G noch eingefallen.
Ja, ich habe das, also im Austeilen war ich immer gut, im Einstecken nicht so gut. Und vor allem, wenn es am Spieltag war ich echt ein anderer Mensch, da habe ich nicht geredet und war komplett fokussiert.
Und also dann doch ganz der Goalie.
Ja, ganz, ja, da war ich ganz der Goalie. Und ja, da war ich fürchterlich, ich hab so viele Rituale gehabt, ich habe immer das gleiche gegessen und mich gleich angezogen und das gleich gemacht, gleich aufgewärmt. Und es war...
Jetzt musst du schon ins Detail gehen. Was heißt das gleiche Essen? Was war das gleiche, was du angezogen hast?
Ich habe immer einen Riegel mitgehabt, den ich gegessen habe, weil mein Blutzucker immer ein bisschen komisch war, immer ein bisschen runtergefallen ist. Das heißt, ich habe den gleichen Riegel gegessen. Ich habe den rechten Eischatz erst angezogen. Ich habe mich mit den gleichen Sachen konzentriert und vorbereitet. Ich habe die gleichen Sprünge gemacht, die gleiche Anzahl der Sprünge mit dem rechten Fuß wegspringen und so weiter. Es ist aber bei Sportlern gerade vor am Wettkampf oder vor dem Spiel nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlich war wahrscheinlich, dass ich das wirklich jedes Mal gemacht habe. Einige Spieler haben das überhaupt nicht gehabt, denen war das vollkommen egal. Oder zur gleichen Zeit auf den Massagetisch gelegt und so weiter. Also, und wenn da natürlich was herausgenommen wird aus diesem Puzzleteil, dann ist man als Sportler komplett von der Rolle. Und ich kann mich erinnern, der Niki war ein ganz junger Spieler und ich habe ihm das danach hab ich gesagt, du mach das an jedem anderen Tag, aber bitte nicht am Spieltag. Aber ja, ich erinnere mich an eine extrem lustige Geschichte, die mir widerfahren ist. Das war der Mike Stewart, der hat mich geprankt und das so lustige war, dass mir das einfach nicht aufgefallen ist und erst dann, wo ein Riesengelächter war, man hat unter der Ausrüstung, also Eishockey-Unterwäsche an, als Goalie logischerweise lange Hosen und der Stewie hat, weil ich irgendwas bei ihm gemacht habe, wollte eine Revanche nehmen und hat bei dieser, nennen wir es einmal, langen Unterhose, hat er die Bobacken herausgeschnitten. Das heißt, es war so eine Art String. Ja. So, und ich ziehe mich um und ziehe diese Hosen relativ schnell an und denke mir nur, komisch, da ist irgendwas komisch. Und die ganze Kabine lacht. Ich stehe dort mit einer langen Hosen und es schauen hinten nur die Bobacken heraus. Es war ein Riesengelächter. Ich war natürlich ein bisschen, naja, wenn über einen gelacht wird, war nicht so amused, aber es war eine extrem lustige Geschichte. Das Stewie hat sich riesengroß feiern lassen.
Also, die Kabinen, man kriegt ja dann auch selten diese Einblicke, man muss aber schon konstatieren, die sind tatsächlich anders. Also von den Dynamiken her, was sich da über eine Saison und dann auch viele Saisonen zuträgt, das ist schon spannend und das bringt uns auch ein klein wenig zum Beginn deiner Reise mit Villach. Du wurdest abgeworben im, glaube, guten Einvernehmen auch mit dem KAC. Dir war klar, dass du Tomasa als Starter ersetzen wirst, nachdem der seinen Rücktritt und Karriereende bekannt gegeben hatte. Und es geht für dich in die erste Offseason mit dem Wissen, ich werde 2001, 2002 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei Ron Kennedys Villach der unangefochtene Starter sein. Wie ging's dir damit?
Ich muss da ein bisschen widersprechen. Ich bin nach Villach geholt worden, aber es war von Anfang an so kommuniziert und ich habe das auch so gesehen, dass ich mich mit dem Kersche um die Starting Position raufen werden müssen. Und es war dann auch so, dass da Markus Kerschbaumer die erste Partie Starter war. Also es war nicht von vornherein klar, dass ich Starting Goalie sein werde. Natürlich habe ich gewusst, dass ich eine gute Chance haben werde, aber es war von Anfang nicht klar oder definitiv war es nicht so kommuniziert. Ich kann mich jetzt an Sommertraining nicht genau erinnern. Ich habe weiterhin in Klagenfurt trainiert, in der Kraftkammer. Aber an etwas kann ich mich erinnern, und das war wahrscheinlich definitiv mein Career Changer. Ron Kennedy war damals der Trainer und er hat etwas gemacht oder er hat etwas organisiert, das hundertprozentig meine Karriere beeinflusst hat und ganz, ganz eigentlich einen Boost gegeben hat.
Ich kann mir durchaus vorstellen, um was es ging, denn daran hat sich auch Markus Kerschbaumer erinnert. Das muss das Goalie-Camp mit François Allaire gewesen sein.
Genau.
Bevor wir dort dazu kommen und was sich dort alles zugetragen hat, ist vielleicht der Weg manchmal das Ziel. Und daran hat sich Markus Kerschbaumer erinnert. Wir hören kurz rein.
Gerd Prohaska, wir kennen uns eigentlich schon seit der Kindheit. Wir waren immer Gegner. Damals in den Nachwuchsderbys, vielleicht gegen Klagenfurt. Und eigentlich dann hat sich für unsere Wege ein bisschen getrennt. Dann haben wir eigentlich lange nicht mehr gegeneinander gespielt. Und als in der Saison 2001, 2002 der G zu uns nach Villach gekommen ist, hat uns der damalige Trainer, der Ron Kennedy, uns gefragt, ob wir jetzt ein Goalie-Camp fahren wollen in die Schweiz zum François Allaire. Der Gerd hat den François damals nicht gekannt. Ich habe den François eigentlich schon 1993 kennengelernt beim Goalie-Camp. Und ich habe natürlich sofort ja gesagt und habe dann den G erklärt, was es in dem Camp geht, dass es ein sehr, sehr guter Damentrainer ist und dass er ihm wahrscheinlich sehr, sehr viel helfen wird, eher mehr wie mir, weil aufgrund seiner Größe und ist der Spielstil eigentlich angepasst für große Torhüter. Naja, dann geht's los, dann Mitte Juli begeben wir uns auf die Reise nach Verbier, das ist in der französischen Schweiz und die Route hat geführt über Venedig, Mailand, ins Ostertal, dann in die Schweiz und dann auf den Berg nach Verbier. Damals hat es kein GPS gegeben und der G war im Prinzip der Navigator, hat die Route ausgedruckt und dann machen wir es auf den Weg und dann sind wir bei Mailand vorbei und wir fahren. Und ich sage zum G, schaust du bitte, wenn wir dann ins Ostertal opfern müssen. Ja, Marke, kein Problem, mache ich gern. Und wir fahren und wir fahren und wir fahren. Und irgendwann einmal sage ich, G, irgendwas passt nicht, weil da steht jetzt Santorini in 50 Kilometer. Also irgendwo haben wir die Abfahrt verpasst. Naja, fahren wir halt wieder zurück Richtung Mailand. Irgendwo werden wir mal die Abfahrt finden. Ist aus der Toll. Die haben wir natürlich nicht gefunden. Aber mitten in Mailand sage ich, was machen wir jetzt? Sag ich, du weißt, was ist. Wir fahren jetzt einfach nach Lugano um, da sind wir zumindest einmal in der Schweiz. Dann fahren wir da über Como nach Lugano und dann waren wir irgendwo in der Schweiz. Und wir haben uns überhaupt nicht mehr ausgekannt, keine Ahnung. Und dann haben wir irgendwo an der Straße angehalten und haben einen Passanten gefragt, könnten Sie uns sagen, wie man nach Verbier kommt? Dann sagt er in seinem Schweizerdeutsch, ja, da müsst ihr über den offenen Pass fahren. Aber ich weiß nicht, ob da noch Schnee liegt. Das war Mitte Juli. Ja, gesagt, getan. Wir sind mal über den offenen Pass angefahren, ab drüber gefahren. Und waren wir dann nach 12 Stunden, geplant waren 6, im Verbier und dann hat das Camp begonnen. Ja, und dann haben wir eine Woche das Camp absolviert. Wir haben sehr viele neue Erkenntnisse gewonnen und beim Anfahren haben wir auch wieder eine Erkenntnis gewonnen. Ich sage, okay, Anfahren wird nicht so schlimm werden. Jetzt kennen wir die Route, 6 Stunden, überhaupt kein Problem. Dann sind wir bis nach Mitternacht in Kärnten. Nur, dann haben wir den Freitag-Abendverkehr in Mailand kennengelernt. Ja, und letztendlich haben wir wieder 12 Stunden angebracht. Das heißt, 12 Stunden runter, 12 Stunden heim. Im nächsten Jahr waren wir etwas gescheiter, haben wir gesagt, was das ist, G, wir fahren mal wieder nach Verbier. Aber diesmal lassen wir das Bodentraining aus und fahren wir schon nach dem Vormittagstraining weg. Nichts nutzt, 10 Stunden heimfahren aus Verbier. Und ab dem dritten Jahr haben wir dann gesagt, ja, das nächste Jahr machen wir das komplett anders. Wir fahren mal andere Route, wir fliegen mal. Letztendlich sind wir 4 Jahre lang die gleiche Strecke gefahren und sind immer wieder in Mailand im Stau gestanden. Aber wenigstens haben wir die richtige Route gehabt.
Kennst du die Definition von Wahnsinn? Ja. Immer und immer wieder dasselbe machen, ja. Und unterschiedliche Resultate zu erwarten. Hat nicht ganz funktioniert offenbar.
Ja, ich war ganz ein schlechter Beifahrer. Ich kann mich sogar einmal erinnern, es war irgendein Stoppfest in Klagenfurt und ich bin sehr, sehr müde, übernächtig noch ins Auto gestiegen und der Kerschi hat die dreiviertelte Fahrt ohne mein Zutun erledigen müssen. Aber der Nüffenenpass war das absolute Highlight. 12 Stunden Fahrt mit Schnee oben. Es war, ja, es war sehr, im Nachhinein sind es sehr lustige Geschichten, aber 12 Stunden im Auto ist immer eine große Anstrengung.
Es schließt sich ein klein wenig auch ein Kreis, weil im vergangenen Frühjahr eigentlich der Pate des Torhütertrainings, François Allaire, auch an dieser Stelle bei Winter Day Hockey O'Clock zu Gast war. Und das war für mich auch total spannend, diese Evolution und auch das, was er eigentlich fast im Alleingang aufgebaut hat, zu hören und auch kompakt präsentiert zu bekommen. Also ich kann das wirklich allen nach dem Hörgenuss dieses Spezials ans Herz legen, auch mal bei François Allaire reinzuhören, da einfach im Podcast-Feed ein klein wenig runterscrollen. Für mich ja spannend, auch weil es Markus Kerschbaumer erwähnt hat, dass er auch einen Stil trainiert hat und eingeimpft hat, der auf deine Größe besser passt. Wenn man sich jetzt das Goalie-Duo Markus Kerschbaumer und Gerd Prohaska nebeneinander vorstellt, das sind an Körpergröße 25 Zentimeter dazwischen, was eigentlich unfassbar ist. Und Markus Kerschbaumer ist einer der größten Torhütertrainer, wenn nicht sogar der größte, den dieses Land jemals gesehen hat. Aber die Körpergröße würde heutzutage wahrscheinlich eine Torhüterkarriere verhindern. Bevor es jetzt aber zu weit geht, erzähl mal von dieser vielleicht auch ersten Begegnung mit François Allaire und ab welchem Punkt dir klar war, hoppla, da passiert jetzt was.
Das war diese erste Woche, die ich mit dem François Allaire trainieren habe dürfen. Da war erstens einmal das Camp. Wir waren im ersten Jahr, hat uns François Allaire, der Ron Kennedy, er hat uns zu dem Guru, sage ich jetzt einmal, zu François Allaire gebracht. Aber wir sind noch in der Kindergruppe gewesen. Obwohl wir eigentlich im Profi-Eishockey waren, waren wir mit 15-, 16-jährigen Torhütern zusammen. Aber wenn nach uns die Profis damals trainiert haben, das war gespickt mit irrsinnigen Namen. David Ebischer, Gerber. In der Kindergruppe war noch Hiller, der dann auch später NHL gespielt hat, der war 15 oder so. Und in dieser ersten Woche, nach 2-3 Tagen, habe ich gesehen, dass wie unglaublich wertvoll dieser Trainer für mich sein wird. Es war das Tormannspiel auf das Simpelste heruntergebrochen, auf die Bewegung exakt auszuführen und immer in Position zu sein. Und das klingt jetzt vielleicht logisch, aber die Bewegungen richtig zu machen und den Winkel optimal abzudecken und ganz kleine Sachen mit dem richtigen Fuß aufzustehen, das waren für uns oder für mich, der noch nie einen Tormann-Trainer gehabt hat, das war ein Aha-Erlebnis und ein Wow-Effekt. Also ohne François Allaire hätte ich in Villach definitiv keine 10 Jahre gespielt, das war sie.
Nimm mal die Hörerinnen und Hörer an die Hand. Vielleicht gibt's auch angehende Torhüterinnen und Torhüter da draußen, die da jetzt vielleicht besonders hellhörig sind. Was sind solche Drills oder was sind solche Übungen, um diese einfachen Dinge zu perfektionieren? Muss man sich da immer wieder den keine Ahnung, T-Push vorstellen, den man 100-mal wiederholt? Oder was sind Dinge, die man dann irgendwann verinnerlicht, aber eben üben muss?
Ja, vor allem sind's, also er hat extrem großen Wert gelegt auf, dass man die Sachen richtig macht. Wenn du, wenn im Eishockey gibt's tausendmal, dass der Puck von A nach B bewegt wird und du musst als Tormann einfach schneller sein oder gleich schnell sein wie der Puck. Ja? Das heißt, du musst die von A nach B bewegen und das muss gleich schnell passieren wie der Puck.
Also und, sprich, eine laterale Bewegung.
Genau, die laterale Bewegung. Und das, wie bringst du das fertig? Ja? Und ich weiß, dass ich mich, einmal habe ich mich so bewegt, einmal habe ich mich so, einmal bin ich rübergerutscht, einmal habe ich mich am Boden geworfen. Und er hat einfach gesagt, okay, die schnellste Bewegung ist, wenn du noch rechts willst, musst du mit links abstoßen und mit rechts stoppen und das musst du perfektionieren und das funktioniert. Und eigentlich musst du die Arbeit, wenn es einen Pass gibt und von A nach B bewegt wird, musst du deinen ganzen Körper von der Grundstellung, von der Position A nach B so schnell bewegen, dass du den schneller oder gleich schneller bist wie der Puck und du musst dann wieder in einer Grundstellung dort stehen. Und das klingt vielleicht sehr einfach, ist es eigentlich auch, aber du musst es immer gleich machen, weil wenn du die Bewegungen immer gleich machst und dieses Abstoßen und dieses Stoppen immer gleich machst, dann verinnerlichst du das und dann perfektionierst du eigentlich einen ganz eigene Bewegung und eine ganz simple Bewegung.
Was man nie vergessen darf, diese Allaires, das ist ja in Wahrheit auch eine Dynastie, nicht nur François, der so lange so erfolgreich auch war und jetzt im Goalie Excellence Department unter Roberto Luongo bei den Florida Panthers arbeitet, auch Bruder Benoit, einer der begnadetsten Goalie Coaches, der geht in seine 20. Saison in der Saison 23-24 als Torhüter-Trainer der New York Rangers, auch das nicht ganz ohne. Allerdings gab es ja auch weiterhin keinen Torhüter-Trainer in Villach Vollzeit. Jetzt gibt's dieses Camp. Inwieweit war es von Vorteil, dass du mit deinem Backup oder mit dem Goalie 1A, 1B zu der Zeit hingefahren bist, um wenigstens ein zweites Paar Augen zu haben, um diese Übungen dann auch wirklich zu inhalieren und potenziell auch mit ihm gemeinsam dann wieder zu reproduzieren?
Also es war so, dass wir mit dem Markus nach jedem Training sind wir beim Mittagessen gesessen und haben bereits die Übungen mitgeschrieben und haben dazu geschrieben, was wichtig war und genau die Drills aufgezeichnet. Und das haben wir eigentlich jedes Jahr gemacht, wenn wir dort waren. Wir haben wirklich hunderte Drills dann gehabt, aber es war eigentlich wirklich später einmal nur eine Wiederholung mehr, weil es ist in dieser einen Woche eigentlich alles erklärt worden, was du brauchst. Und wir haben das dann einfach mitgenommen und mit dem Markus in Villach eigentlich vor oder nach jedem Training jeden Tag diese Übungen gemacht und eine fundamentale Wichtigkeit, die er uns, also dieser François Allaire uns da mitgegeben hat, ist, du hast zwar ungefähr, der eine mehr, der andere weniger, aber ungefähr 2 Quadratmeter an Equipment oder an Körpermasse, die du da dem Puck entgegensteuerst, und wenn du diese 2 Quadratmeter immer perfekt positionierst, dann wirst du Erfolg haben und dann wirst du den Puck stoppen können. Und das war eben von der Bewegung A nach B. Eigentlich ist es darum gegangen, deine Ausrüstung, dein Equipment von A nach B zu bewegen und das in einer perfekten Form. Und diese Übungen haben wir einfach gebetsmühlenartig jeden Tag mit dem Kersche wiederholt und man ist dann einfach besser geworden, man ist sicherer geworden, man hat das intuitiv, hat man mit dem richtigen Fuß weggepusht, mit dem richtigen Fuß gestoppt, man hat seinen Körper präsentiert und eigentlich war das eine relativ simple Art, Tormann zu spielen, aber es hat zum ersten Mal hat mir das jemand erklärt. Und was er natürlich, dieser François Allaire, uns vermittelt hat, das war dieser Butterfly, dieses mit den Schienen am Boden gehen, das war wahrscheinlich der größte Unterschied zu allen anderen Tormännern und Tormann-Trainern, dass er dieses Butterfly-Spiel erfunden hat. Das heißt, wenn du runtergehst, gehst du mit deinen Schienen komplett am Boden, präsentierst deinen Oberkörper groß, und dieses Butterfly war eigentlich das, was er mit Patrick Roy kreiert hat.
Und da kommt man eben, wenn man auch die Karriere des François Allaire seziert, an den ganz großen Namen nicht vorbei. Und ich habe ihn, glaube ich, auch gefragt, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wer der größte Goalie war, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat. Und es ist sofort Patrick Roy gekommen. Vielleicht ein kurzer Goalie-Historien-Exkurs. Butterfly war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz so stark verbreitet wie heutzutage. Mittlerweile spielen das alle. Und das ist ein Wahnsinn, wie sich das binnen eineinhalb Jahrzehnten de facto weltweit als den Stil durchgesetzt hat. Aber was war bis dato die vorherrschende Technik? Das heißt immer wieder Stand-up-Goalie, ja?
Also wenn man sich Videos von Tormännern aus den 70er, 80er, 90er Jahren anschaut und Videos von Tormännern heute, das ist wahrscheinlich der Bereich, der sich im Eishockey Nein, der ist ganz sicher der Bereich, der sich am meisten, am stärksten verändert hat. Die Tormänner sind früher herumgesprungen im Tor, haben Spagate gemacht, haben den Puck versucht, mit dem Eisschuh abzuwehren. Und mittlerweile versuchen Torhüter, ihre 2 Quadratmeter Ausrüstung dem Puck in den Weg zu stellen, mehr oder weniger, wenn man das ganz simpel runterbrechen kann. Und François Allaire und Patrick Roy haben eben gesagt, na, da muss es eigentlich mehr geben. Und wir kreieren diesen Stil. Und der ist jetzt nicht mehr wegzudenken. Was sehr interessant ist, früher mal hat gesagt, Stand-up-Goalie, der ist dann einfach dort gestanden und hat gehofft, dass ihn der Puck anschießt. Und zu meiner Zeit, oder dieses erste Jahr, diese 2001, 2002, habe ich diesen Butterfly-Stil in Österreich gespielt und die Fans, die Leute, die Medien, die haben das alle noch nicht gekannt und haben sehr oft gesagt und geschrieben, ja, der Prohaska, der geht immer noch runter, der lässt sich immer noch am Boden fallen. Also es war, zu der Zeit war das eigentlich, war ich schon ein bisschen ein Exot, wie ich das gespielt habe, und Jahre später hat jeder das auch in Österreich gespielt und ist einfach nicht mehr wegzudenken.
Auch wenn es dann am Rückweg von Verbier meistens auf der Autobahn gestottert hat, wir befinden uns auf der Autobahn in Richtung dritten Titel deiner 4 in der Karriere, über den wir plaudern werden. Der hat sich in der Saison 2001, 2002 dann unter Ron Kennedy ergeben. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit Titel Nummer 3 des vierfachen österreichischen Meisters Gerd Prohaska hier bei Win Today Hockey O'Clock.
Win Today Hockey O'Clock.
Gerd Prohaska ist, wie ihr mittlerweile wisst, sehr erfolgreich im Immobiliengeschäft unterwegs. Diesen Erfolg hat er auch dem richtigen Partner zu verdanken. Gerd schwört seit Jahren auf die Kompetenz und Erfahrung von Russinov Immobilien. Russinov Immobilien, das ist einzigartiger Kundinnen- und Kundenservice seit 2012. Persönliche Beratung, treffsichere Marktwertschätzung und erfolgreiche Vermarktung der Immobilie. Im Familienunternehmen Russinov Immobilien gibt es das Rundum-Sorglos-Paket für Kundinnen und Kunden, die ihre Immobilie verkaufen oder vermieten möchten. Russinov Immobilien, das ist professionelle Beratung durch Verkaufsprofis in Klagenfurt und Umgebung. Alle Infos unter www.russinov.at oder in den Shownotes dieses Podcasts.
Win Today Hockey O'Clock.
Zurück bei Win Today Hockey O'Clock, zurück mit dem vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska. Wir sind drauf und dran, Gerd, über deinen dritten Titel auch zu sprechen und wie sich der ergeben hat. Möchte aber nochmal ein klein wenig zurückspringen zu der Goalie-Competition mit Markus Kerschbaum. Ich glaube, man hat schon auch raushören können bei seinen Wortmeldungen, dass ihr euch auf Anhieb auch gut verstanden habt. Aber entgegen meiner Annahme war es nicht so glasklar, dass du der unangefochtene Starter sein wirst. Wie war diese Goalie-Competition unter Ron Kennedy?
Es hat sich, glaube ich, recht schnell herauskristallisiert, dass ich die Nummer 1 bin. Ja, das hat nicht so lange gedauert, dass ich dann die meisten Spiele gespielt habe. Es war allerdings so, und ich muss sagen, das war von Ron Kennedy schon der richtige Zug und ein sehr feiner Zug, dass er die erste Partie definitiv dem Markus gegeben hat. Ja. Ich glaube, es war die erste Partie, haben wir damals in Zell am See gespielt. Und er war der Villacher Tormann. Er war dort heimisch, hat die letzten Saisonen dort gespielt. Und dass er ihm diese Chance gegeben hat, die erste Partie zu spielen, war sicherlich der richtige Zug und der feine Zug von ihm. Aber es war dann schon relativ schnell klar, dass ich die Nummer 1 bin oder werde. Und es hat aber unserer Freundschaft und unserer Zusammenarbeit überhaupt keinen Abbruch getan. Also das habe ich aber eigentlich mit allen Tormännern gehabt, mit denen ich zusammengespielt habe, immer ein sehr, sehr freundschaftliches, kollegiales Verhältnis gegeben. Und man hat gemeinsam an einem Ziel gearbeitet, dass man besser wird und dass man gute Spiele spielen kann.
Wäre sowas heutzutage noch möglich? Ich frage jetzt auch deswegen, weil gefühlt Goalies noch verbissener geworden sind, abgesehen davon, dass es noch bessere Athleten sind, dass jeder natürlich spielen möchte. Inwieweit sind solche sehr engen Freundschaften, wie du sie gepflegt hast, aktuell vielleicht noch Usus beziehungsweise überhaupt möglich?
Ich glaube, dass das heute genauso noch der Fall ist oder möglich ist. Es heißt ja nicht, dass man nicht ehrgeizig ist oder dass man nicht unbedingt spielen will, aber es heißt, dass man gemeinsam an etwas arbeitet oder gemeinsam ein Ziel verfolgt. Das kann ja individuell ein Ziel sein. Jeder will spielen, aber es will ja jeder besser werden. Man schaut sich gewisse Sachen ab oder hört sich gewisse Sachen an, was der andere sieht oder was der andere macht. Und man, natürlich gibt es Goalie-Duos, die wahrscheinlich nicht so viel miteinander reden oder nicht so viel gemeinsam arbeiten. Aber ich glaube, dass das immer ein Vorteil ist, wenn man dem anderen auch Erfolg gönnt, wenn der andere gut spielt. Weil wenn ich im Tor bin und ich weiß, dass der Tormann auf der Bank sich denkt, man hoffentlich kriegt er ein blödes Tor, damit ich besser ausschaue und damit er dann wieder spielt. Ich glaube, das ist nicht förderlich. Es sind einfach negative Gedanken und ich glaube, dass die positive Grundeinstellung da sicherlich mehr hilft.
Wir haben ganz zu Beginn dieser vier Teile, wir befinden uns aktuell beim dritten, also ein weiterer folgt noch und widmet sich dann sicher dem legendärsten deiner insgesamt vier Titelgewinne, von Greg Holtz gehört, der angeführt hat, dass er gar nicht gewusst hat, wie lustig du bist. Und du hast dann auch darauf geantwortet, dass du ganz selten das direkte Gespräch, wenn überhaupt, mit Trainern gesucht hast. War das auch unter Ron Kennedy, den du ja nur ein Jahr als deinen Coach hattest, der Fall?
Ja, grundsätzlich ja. Also ich bin nie oft oder eigentlich überhaupt nie zu einem Trainer gegangen und habe gesagt, Coach, ich muss mit dir reden. Aber ich erinnere mich, dass Ron Kennedy mich 2-3 Mal in sein Kammerle geholt hat und mir ein paar Sachen gesagt hat. Und das sind Sachen, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Es war einmal so, dass ich mich von Fans irgendwie ablenken habe lassen und nicht konzentriert war. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich damals ein blödes Tor gekriegt aufgrund dieser Situation. Er hat mich reingeholt und gesagt, Gerd, dein Job ist nur ein einziger. Du musst dich konzentrieren auf die Partie und du musst den Puck stoppen und alles andere, was außen herum passiert, musst du ausblenden. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und versucht zu machen. Und das hat mich eigentlich meine ganze Karriere begleitet. Eine weitere Sache, an die ich mich beim Ron erinnere, und das hat mir auch getaugt. Da haben wir Olympia-Qualifikation gespielt, er war Nationalteamtrainer. Und Reinhard Divis war damals, glaube ich, NHL-Tormann, auf jeden Fall, hat er mich reingeholt und hat gesagt, Gerd, du bist beim Nationalteam dabei. Und dann hat er gesagt, but I'm not trying to kid anybody. Rain is our number one goalie. Das hat er gesagt, genau so. Und er hat gesagt, du bist nicht die Nummer 1, du bist die Nummer 3. Und ich will, dass du der Erste am Eis bist und der Letzte, der runtergeht. Und für mich war das so eine klare und faire Ansage. Du wirst keine Minuten spielen. Du bist da dabei und ich will, dass du der härteste Arbeiter bist. Und das war für mich ein sehr cooles Statement von einem Trainer, von Anfang an klar gesagt, was Sache ist.
Was auch Sache war, ist, dass du in dieser Saison zum Vielspieler geworden bist und auch gleich in dem ersten Jahr als Starter in Villach mehr Einsätze absolviert hattest als insgesamt zuvor in Diensten des KAC. Du hast 28 der 32 Grunddurchgangsspiele absolviert. Du hast alle 16 Playoff-Partien absolviert in einer Liga, die erneut ihr Gesicht verändert hatte. DEK Schelander oder DEK Klagenfurt, wie es glaube ich in der letzten Fassung hieß, weggebrochen, Zeltweg in die Nationalliga, freiwillig zurückgegangen, dafür die Vienna Capitals dazugekommen. Es wurde eine Neunerliga gespielt und das Ganze auch mit etwas neuen Vorzeichen, denn zum ersten Mal seit langer Zeit waren weder Villach oder der KAC nach Ende des Grunddurchgangs an der Tabellenspitze, sondern eben die Black Wings aus Linz. Also auch hier so ein Changing of the Guard ersichtlich gewesen. Wie ging's dir damit, auf einmal den absoluten Löwenanteil der Spiele zu bekommen?
Ja, diese erste Saison war für mich eigentlich ohne Druck verbunden. Wenn ich da jetzt zurückdenke, ich bin nach Villach gekommen und habe relativ schnell, war ich erster Tormann, habe alle Partien gespielt und ich glaube, dass wir trotzdem sehr erfolgreich waren. Villach war immer ein extrem relaxter Verein, es hat nie einen Druck gegeben, auch wenn wir mal zwei Spiele verloren haben. Das habe ich aus Klagenfurt nicht gekannt. Klagenfurt war so, du hast eine Partie einmal schlecht gespielt und es war schon Vorstandsgespräche und Trainergespräche und so weiter. Es war in Villach einfach, ihr macht es schon, der Joe hat uns immer in Ruhe gelassen, er hat gewusst, die Kabine funktioniert. Und also wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe weder einen Druck gehabt und auch wenn ich sehr viele Spiele gespielt habe, es waren trotzdem 28 Partien, nicht so viel, wie ich dann später noch einmal spielen habe dürfen. Also es war von der Anstrengung her voll okay für mich und wir haben eine richtig gute Mannschaft gehabt. Ja. Also es waren sehr gute Imports, aber unfassbar gute einheimische Spieler.
Und was dir vielleicht auch geholfen hat, hat mit etwas zu tun gehabt, dann, dass sich Markus Kerschbaumer erinnert, dass seinen Ursprung wohl auch bei den Goalie-Camps von François Allaire genommen hat. Wir hören mal ganz kurz rein bei einer Erinnerung von Markus Kerschbaumer.
Bei unserem ersten Camp hat uns der François Allaire aufmerksam gemacht, dass wir natürlich auch unsere Ausrüstung optimieren können und wirklich an die Grenzen des Erlaubten gehen. Und ja, wenn wir dann nach Villach zurückgekommen sind nach dem Camp, haben wir natürlich begonnen, unsere Ausrüstung zu optimieren und ja, dann ist da ein kleiner Flügel dazugekommen nach außen beim Schulterschutz zwischen Hosen und Händen ist es plötzlich ein Schaumstoffrollen drin gewesen und zeitweise haben wir wirklich nach dem Training fast Stunden verbracht, um Sachen anzunähen oder zu verbessern oder uns Gedanken zu machen, wo können wir noch irgendwo ein Loch stopfen zwischen Körper und Händen, Beinen und das war immer relativ lustig. Also ich habe zeitweise ausgeschaut wie ein Würfel. Beim Ski hat das nicht so dramatisch ausgeschaut, aber wir beide waren sicher dann irgendwann einmal gewohnt, weil die anderen Mannschaften haben es natürlich auch gesehen, dass der Gerd Braske immer breiter geworden ist und das sicher nicht vermessen. Wir waren sicher dann irgendwann einmal gewohnt, dass die heutigen Standards eingestellt worden sind, dass es einen Equipment-Check gibt. Dass alle Goalie mit den gleichen Voraussetzungen spielen.
Markus Kerschbaumer und Gerd Prohaska als die Väter des hiesigen Equipment-Checks?
Ist durchaus möglich. Also François Allaire hat, abgesehen davon, dass er diesen Butterfly-Stil kreiert hat, hat er natürlich auch das Equipment, also die Ausrüstung optimiert, weil du einfach, wenn du einen Schoner hast und den richtig positionierst und richtig präsentierst, einfach mehr abdeckst. Ja. Und das geht von den Händen über den Brustschutz, eben auch über die Schoner. Und das muss alles gut am Eis liegen, da darf nichts unterm Eis durchgehen. Und er hat auch gesagt, er will keine Equipment-Goals haben. Das heißt, das Equipment darf nicht schuld sein, dass du ein Tor kriegst. Und deswegen hat er gesagt, ihr müsst das optimieren und so weiter. Mittlerweile wird das so perfekt produziert, dass du das nicht mehr irgendwie nachjustieren musst. Aber früher mal war es schon so, da hat das Knie nicht ganz so gepasst und du hast da was dazugenäht oder angenäht. Und wir haben natürlich, sind wir da nicht nur an die Grenze der Legalität gegangen, sondern haben dort und da irgendwas dazugenäht. Und später einmal hat es dann einfach geheißen, so, ab jetzt wird abgemessen. Und dann haben wir uns natürlich an alles halten müssen. Aber das war schon interessant oder auch notwendig, dass wir mit dem Markus gesagt haben, okay, da, schau mal, das liegt nicht ganz am Eis, da müssen wir runternähen und dazu nähen. Und beim Brustschutz dort oder da ist irgendwie das geht so weit hinter, da müssen wir was davor legen, irgendeinen Spoiler dazu machen. Und das war immer recht lustig dann.
Jetzt reüssiert der Klagenfurter in Villach im Grunddurchgang. Wie lang hat es gedauert, bis du das Gefühl hattest, die Fans akzeptieren mich jetzt? War das sofort da oder ist es dann über Leistungen gekommen?
Also ich glaube schon, dass der Klagenfurter, der nach Villach kommt, ein bisschen nicht sofort geliebt wird und willkommen geheißen wird, aber es war relativ schnell, glaube ich. Wir haben damals hat es ein Derby-Vorbereitungsspiel gegeben und ich würde das jetzt nicht als Massenschlägerei bezeichnen, aber es hat da, ich war der Auslöser von einem Line-Brawl, würde ich einmal sagen. Vielleicht war das für mich ein bisschen so der Schnitt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt Villach-Spieler und habe mit Klagen oder habe da gegen Klagenfurt im Derby praktisch da diese Rauferei ein bisschen angezettelt. Für mich war es der Schnitt und ich glaube, dass das ein bisschen der Zeitpunkt war, wo die Villacher Fans gesagt haben, okay, der G, der ist ein Blau-Weißer und der gehört zu uns. Und dann natürlich während der Saison, ich glaube, dass ich meine ersten zwei Saison-Derbys gewonnen habe. Also das war natürlich auch ein bisschen was, das den Villacher Fans gut getan hat.
Villach ist als zweitplatzierte Mannschaft in die Playoffs gegangen und es hat sich im Viertelfinale sehr schnell im Best-of-Seven-Modus, sei dazu gesagt, rauskristallisiert, dass die Kräfte in den Runden sehr einseitig waren. Es sind zwei Serien mit einem Sweep zu Ende gegangen, nämlich jene zwischen Linz und Innsbruck, die andere zwischen den Caps und den 99ers. Villach hat sich Lustenau mit 4-1 entledigt, Klagenfurt Zell am See mit 4-1 entledigt. Das von einer 9er Liga 8 in die Playoffs kommen, ist vom Modus her auch relativ spannend, zumal Kapfenberg als neuntplatzierte Mannschaft in dieser Meisterschaft weit abgeschlagen war. Ähnlich eindeutig dann auch die Linzer im Halbfinale mit einem weiteren Sweep gegen die Vienna Capitals und im anderen Halbfinale kommt es natürlich zum Aufeinandertreffen Villach und Klagenfurt. Und das nach nur einem Jahr, nur ein Jahr später, nachdem du Klagenfurt verlassen hattest. Wie war es für dich zu wissen, es geht in den Playoffs jetzt um so viel und das ausgerechnet gegen die Mannschaft, für die du letztes Jahr noch teilweise aufgelaufen bist?
Also ich glaube, dass man sowas schon ausblendet, was war letztes Jahr. Und im Playoff ist man so fixiert und so konzentriert auf das nächste Spiel, auf den Puckdrop beim ersten Bulli, dass man da jetzt nicht groß anfängt zu denken, was ist wenn und ich würde gerne die erste Partie gewinnen und so weiter. Da denkt man von Spiel zu Spiel und es war in dieser Serie ja so, dass man, ich glaube, 2-0 hinten waren gegen den KRC und da hat es schon sehr kritische Stimmen von den Fans auch gegeben. Aber das war natürlich ungemein erlösend, dass wir dann die Serie gedreht haben. Und wenn man mit Villach eine Derby-Serie gewinnt, das ist zu jeder Zeit gewaltig. Und wir haben dadurch den Einzug ins Finale geschafft. Also es war eine großartige Serie, die wir dann geliefert haben. Und denke ich immer noch gern zurück. Gerade an das, ich kann mich erinnern, wie man nach dem 0-2 in Klagenfurt zum Bus gehen und von sehr vielen Fans ein bisschen beschimpft worden sind.
Ein bisschen
ist gut, ja. Ich kann mich erinnern, die haben, glaube ich, gesungen, ihr seid nur ein Damenschachverein. Also es war eigentlich sehr hart, aber als Spieler musst du das aushalten, vor allem wenn du in einem Derby 2-0 hinten bist, in einer Serie. Ja, dass wir das gedreht haben, war definitiv, wir haben eine ganz große, große, gute Mannschaft gehabt und es hat einfach so sein sollen.
Wenn solche Wendepunkte in Serien passieren, dann versucht man das naturgemäß immer auf ein, zwei Veränderungen oder Ereignisse runterzubrechen. Gab's irgendwas, das diese Wende gebracht hat? Ich meine, das legendärste Beispiel ist, die Linzer sind 2009, 2010 3-0 hinten. Dann kommt da der schwedische Import mit dem stinkenden Surströmmingfisch in die Kabine, macht den auf, sagt, so, wenn ihr das und diesen Geruch aushaltet, dann schaffen wir alles. Linz dreht die Serie und ist immer noch die einzige Mannschaft, die es geschafft hat, von einem 0-3-Serienrückstand auch tatsächlich zurückzukommen. Gab es das in dieser Derby-Serie 2001, 2002 im Halbfinale nach 0-2? Hat der Damenschachverein schon gereicht, um dieses Feuer bei euch zu entfachen?
Ich kann mich an keinen Moment erinnern oder keine Aktion, die irgendjemand geliefert hat. Ich weiß nur, dass das viele hat Blut, und das hat es damals definitiv gegeben, mit einem Herbie Homberger aufgeben oder zurückstecken, einfach keine Option war. Geballt diese Villacher Einstellung, dieses Kämpferherz, geballt mit einer Klasse, die die Spieler alle gehabt haben, haben wir das gedreht. Aber es hat meiner Meinung nach kein großes Statement oder irgendeine Aktion gegeben, die das gedreht hat.
Es geht ins Finale, es geht gegen die Black Wings. Und was spannend war, zu dieser Zeit wurden Spiele noch im Penalty-Schießen entschieden. Die ersten beiden Spiele gehen tatsächlich in Shootout, werden beide vom VSV gewonnen, werden beide auch von dir gewonnen. Wie war es für dich generell im Penalty-Schießen und dann aber auch zu wissen, verdammt, jetzt steht nochmal viel mehr auf dem Spiel?
Also dieses erste Spiel in Linz, ja, dass wir da überhaupt ins Penalty-Schießen kommen sind, das war ja kurios. Wir haben, es waren was, 2, 3, 4 Sekunden noch in der Partie zu spielen, sind ein Tor hinten, und wir schießen den Puck ins gegnerische Drittel und die Linzer reklamieren Icing, und ja, der Schiedsrichter waved es off, also kein Icing, und wir haben drin das Bulli, schießen den Ausgleich, kommen ins Penalty schießen. Also das war ja unfassbar kurios, dass wir diese erste Partie dann noch gedreht haben. Und im Penaltyschießen, ja, ich habe mir da eigentlich wieder, wir haben großartige Penaltyschützen gehabt. Rod Hinks zum Beispiel, Kent Salfi, Herbie Homberger. Wir haben einfach die Klasse gehabt, und ja, ich im Tor, ich habe mir eigentlich immer nur gedacht, okay, abwarten, was der Spieler macht, darauf reagieren. Kehrt natürlich auch immer Glück dazu, aber wir waren da schon im Penaltyschießen sehr, haben großes Selbstvertrauen gehabt, weil wir gewusst haben, dass wir stark sind, und haben so gleich mal das erste Spiel gewonnen.
Und auch das zweite Spiel im Penaltyschießen, auch mit 3-2, um dann in Spiel 3 mit 7 Toren förmliche Scoring-Explosion folgen zu lassen, deren 4 der Linzer gegenüber. Man war mit 3-0 vorne in der Serie. Und hat sich die dann in Spiel 5 auf Linzer Eis, haben wir sich die Meisterschaft geholt. Wie war das für dich, diesen Titel zu einem sehr großen Teil mitverantwortet zu haben?
Es war eigentlich mein erster riesiger Erfolg. Und natürlich ist man überglücklich. Aber es war irgendwie diese ganze erste Saison eigentlich, ich hoffe, das klingt jetzt nicht überheblich, aber es war irgendwie so aufgelegt, dass wir in Villach mit so einer guten Mannschaft...
Das klingt gerade überheblich.
Klingt überheblich. Aber wir haben so gute Spieler in der Mannschaft gehabt. Es hat alles zusammengepasst. Vom Trainer, von den Verteidigern, von den Stürmern, mit mir im Tor. Und wir haben, was Villach ja immer sehr genossen hat, ein bisschen, wir waren der Underdog. Linz war aufgerüstet, war der Favorit in dieser Serie. Und da haben wir uns ja sehr wohl gefühlt. Also wir haben als Underdog, auch wenn wir es vielleicht am Papier gar nicht so waren mit den Klassenspielern, die wir gehabt haben, aber als Underdog haben wir da einfach uns sehr wohl gefühlt und eine ganz emotionale Serie gegen Linz gewinnen können, mit jedes Mal am vollen Haus in Villach. Also es war einfach für die ganze Stadt ein riesiger Meistertitel.
Dir war beides vergönnt als Starter, und ich habe jetzt die genaue Statistik nicht im Kopf, aber überdurchschnittlich häufig in den letzten 15 Jahren hat der österreichische Meister oder der Meister der Winter Day Ice Hockey League den Titel auf fremdem Eis gewonnen. Du hast den ersten Titel als Starter in Linz geholt, und den zweiten zu Hause. Was ist geiler?
Definitiv den Titel zu Hause holen. Das ist noch einmal, es ist eigentlich unbeschreiblich, wenn 5000 Leute toben und die Halle übergeht und explodiert eigentlich, kann man natürlich nicht vergleichen. Es ist aber, glaube ich, irgendwie auch leichter, auswärts zu gewinnen. Es ist, wenn du die Chance hast, den Meistertitel zu fixieren, es wird, auch wenn du sagst, oder auch wenn du in der Kabine nicht drüber redest, aber du weißt, die Medien reden, der Pokal ist bereits in der Halle und auswärts hast du dann einfach, ich sag's jetzt einmal salopp, keinen Druck. Ja, du bist auswärts, du kannst ein bisschen freier aufspielen und ja, deswegen ist es vielleicht daheim noch einmal schöner, wenn du das den Pott daheim holst.
Wie viel ist von der Kabinenparty und der Busfahrt nach Hause in jenem Frühling 2002 noch vorhanden?
Es ist zu Hause zu gewinnen und auswärts zu gewinnen, sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Man wird zwar Meister, aber diese Busfahrt, erstens einmal in der Kabine, es wird in der Kabine schon ausgelassen gefeiert, aber du bist da relativ, da ist eigentlich nur die Mannschaft dabei, es sind ein paar Fans warten dann draußen, aber wenn du zu Hause gewinnst, ist ja die Kabine ist ja gedroschen voll mit hunderten Leuten und auswärts ist das schon einmal ein anderes Gefühl, ein anderes Feiern, du bist mehr, die Mannschaft ist mehr unter sich und im Bus, die Busfahrt nach Hause, da ist sowieso nur die Mannschaft, deine Betreuer, deine Trainer. Du bleibst ein, zweimal stehen, kaufst was bei der Tankstelle und es ist eine ganz ausgelassene eigene Stimmung im Bus. Es wird gefeiert, es wird, man redet, man erzählt sich Geschichten und es hat einen ganz eigenen Geschmack, wenn du auswärts gewinnst.
Was statistisch in dieser Saison sofort ins Auge sticht, ist eine unfassbare Konstanz. Im Grunddurchgang eine Save Percentage von 92,8% mit einem Goal Against Average von 2,26. In den Playoffs eine Save Percentage von 92,8% und ein Goal Against Average von 2,22. Also 0,04 Tore oder Gegentore pro Spiel Unterschied, die Save Percentage absolut ident. Und ich glaube, jeder Goalie auf diesem Planeten würde antworten, das Wichtigste im Spiel neben Konzentration ist Konstanz. Diese Konstanz spiegelt sich bei dir absolut wieder in den Zahlen. Hattest du das Gefühl, in der Saison konstant zu sein?
Ja, definitiv. Ich weiß aber, dass das zu 100% dem Trainingslager im Sommer geschuldet war. François Allaire hat einfach mir einen Weg gezeigt, wie du konstant spielen kannst. Du machst immer das Gleiche, es gibt keine Überraschungen. Wenn man das mit meinem Stil vorher vergleicht, ja, da habe ich immer wieder einmal sensationelle Partien gehabt. Ich habe ja das Gefühl gehabt, einen Puck zu stoppen und ich habe ja ein guter Tormann sein können, aber diese Konstanz, die schaffst du ohne Stil nicht. Ja. Und dann hat es immer wieder mal Zeiten gegeben, wo du ganz viel blöde Tore kriegst und du hast nicht genau gewusst, warum. Und durch François Allaire, durch diesen Butterfly-Stil, ist mir einfach gezeigt worden, okay, so kannst du konstant gut spielen. Und deswegen war diese erste Saison für mich so mit unglaublich viel Freude verbunden, weil ich gesehen habe, hey, es hat mir jemand diesen Stil gezeigt, diesen Weg gezeigt und wenn ich an diesem Stil arbeite und mir das aneigne, kann ich wirklich konstant gut spielen.
Der Titel wird in Linz gewonnen. Das ist ein Duell, das es die nächsten Jahre dann noch auf sehr hohem Niveau geben sollte. War dort schon absehbar, dass Linz ein Dauerkonkurrent bleiben wird?
Das hat sich definitiv abgezeichnet. Ich glaube, damals hat der Fußball in Linz ein bisschen gestruggelt und Linz war immer mit einer vollen Halle. Die Fans sind richtig auf diesen Eishockeyzug aufgesprungen und haben eine richtige Show gemacht da draußen. Linz war damals mit einer richtigen Blechhalle sicherlich eine der lautesten Hallen, die es gegeben hat. Also es war, in Linz zu spielen, war ein unglaubliches Erlebnis. Wir haben Gott sei Dank mit Villach immer gut gespielt in Linz, weil es einfach die Atmosphäre da, da bist eigentlich gern hingefahren. Du hast immer gewusst, okay, wenn du die ersten 10 Minuten nicht halbwegs überstehst, wirst du dort abgeschossen. Aber das haben wir eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Und du wolltest das unbedingt verhindern, dass der durchschießen, weil diese Halle war so laut. Das war einfach unglaublich. Und durch die Fans, durch die Sponsoren, die die angezogen haben, haben wir natürlich gewusst, die haben immer extrem gute Spieler geholt. Die haben immer, wenn ein Spieler richtig gut performt hat, haben sie versucht, diesen nach Linz zu holen. Weiß ich auch, dass da der Wolfi Kromp, der hat ja eine unfassbare Finalserie gespielt. Der hat Linz eigentlich fast im Alleingang da abgeschossen. Dem haben sie fast ein unmoralisches Angebot gemacht, aber er hat dann gesagt, nein, er bleibt in Villach. Also Linz hat immer eine ganz, ganz starke Mannschaft gehabt.
Es kam dann zu einem Umbruch auf der Kommandobrücke. Ron Kennedy ist nach Bozen gegangen und ein Vertrauter von Ron Kennedy, ein langjähriger Freund namens Greg Holst, übernimmt den Trainerposten in Villach. Wie war das für dich, als du gehört hast, okay, Ron Kennedy zieht jetzt weiter und ein gewisser Greg Holst wird dein neuer Trainer?
Es war so, dass es für uns eigentlich schon bevor wir Meister geworden sind, haben wir gewusst, dass Ron Kennedy gehen wird. Ron Kennedy hat einen weiteren unglaublichen Zug gemacht, finde ich. Er war ja schon relativ lang in Villach Trainer und das hat jeder Trainer nützt sich nach einer gewissen Zeit ab. Ja, es ist Konflikte entstehen und er hat, glaube ich, gemerkt, und wir haben da irgendwann einmal ein bisschen eine Phase gehabt, wo wir nicht so gut gespielt haben. Und Ron Kennedy hat gemerkt, dass es ein bisschen nicht so harmonisch ist zwischen ihm und der Mannschaft. Und er hat dann einmal hat er ein Meeting gemacht und hat gesagt, Boys, ich bin schon sehr lang Trainer da und ich habe nächstes Jahr noch Vertrag. Aber ich werde nach diesem Jahr Villach verlassen. Und es wird ein neuer Trainer kommen.
Also wirklich Lame Duck Coach
eigentlich. Ja, genau. Und er hat gesagt, mach mal dieses Jahr zu einem Meisterjahr und holen wir uns den Titel und machen wir das gemeinsam. Und der hat damit so viel Druck und alle, wenn da negative Sachen zwischen Mannschaft und Trainer waren, er hat das alles ausgenommen und hat eigentlich gesagt, hey, holen wir den Titel und machen wir ein super letztes Jahr. Und das war eigentlich ein unfassbar toller Zug von ihm und den Titel haben wir ja geholt. Für mich war das, dass dann ein anderer Trainer kommt, mir war das mit den Trainern eigentlich einerlei. Ich hab den Greg Holst nicht gekannt, also als Trainer natürlich. Und es war für mich so, dass ich gesagt habe, okay, du bist als Meister ja sowieso hast nur positive Gedanken an Eishockey. Und wir haben gedacht, okay, das werden wir schon rocken, das Boot.
Natürlich auch Greg Holst gebeten, ein klein wenig seiner Sicht der Dinge auf diese ersten auch paar Jahre darzulegen. Und die Feinspitze unter den Hörerinnen und Hörern werden schon gemerkt haben, wir sprechen in dieser Folge oder haben gesprochen natürlich über den dritten deiner 4 Titel, aber wollten dann eben auch diese ersten durchaus prägenden Greg Holst-Jahre noch mitnehmen und ein klein wenig die im Schnelldurchlauf besprechen. Deswegen hören wir doch mal rein bei Greg Holst und seine Erinnerungen an die ersten 3 Jahre für den VSV mit Gerd Prohaska.
My first year coaching in Villach, 2002-2003 season. I come on the ice, I have 2 goalies. Marcus Kirschbaumer, who I knew a little bit, and Gerd Prohaska, who I didn't really know anything about. But it didn't take long for me to see that this Prohaska kid had something. We headbutted a little bit, if I remember correctly. I used to like to skate the guys at the end of practice, do stop and starts. And I remember back watching Buffalo practice and some of the NHL teams practice, and Hasek and Roy at Belfort. These guys loved to do the stop and starts because they wanted to beat the forwards and the defensemen. But Kirschbaumer, I think he was the statesman of these two. And we used to argue about skating. And They just didn't want to skate, but they did. Anyway, I watched this Paraska kid. Boy, did he ever have something. I remember we head-butted a couple of practices, not many, and we were skating around the ice. And I remember one time I said, Paraska, that was a horseshit practice. And he kind of gave me the look and didn't say too much because I knew this kid could be one of the best goalies, if not the best, in the league. So we move on. After a rough and turbulent start to my first year coaching, I survived, we survived, we made the finals, lost to Linz in the finals. My second year, we lost in the finals in the fifth and deciding game in overtime in Klagenfurt. What a series it was. We would not have made the playoffs, let alone the finals, if we did not have great goaltending. And Gerrit Paraska, my gut feeling on him, I was right. He played fantastic.
Wie das so ist bei Greg Holst, steckt in jedem Statement so unfassbar viel drinnen. Und ich glaube, ich möchte mal beginnen mit dem Terminus oder mit der Phrase we headbutted a little bit. Not often, but we headbutted. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Gerd Prohaska und Greg Holst aufeinanderprallen?
Naja, ich habe wahrscheinlich sicher Selbstvertrauen gehabt, weil ich in meinem ersten Jahr eigentlich Meister geworden bin. Und
zum dritten Mal hintereinander, so ganz nebenbei.
Der Greg Holst wollte uns definitiv zum Eislaufen bringen. Muss aber vorausschicken, also ich und Markus wollten nicht dort sitzen und zuschauen, sondern wir wollten im Tor unsere eigenen Übungen, schon Eislaufübungen, aber dieses Push and Stop von François Allaire machen. Der Holsti wollte, dass wir mit den Spielern praktisch Eislaufen. Und da haben wir natürlich ein bisschen hin und her geargued. Und es ist jetzt nie ein Streit geworden, aber es ist immer so ein bisschen ein hin und her geworden. Ich habe mir da eigentlich schon relativ viel rausgenommen, am Trainer zu widersprechen und so weiter. Aber im Endeffekt haben wir uns dann irgendwie geeinigt, dass wir mit ihm Eislaufen oder mit der Mannschaft Eislaufen und dann entweder vor dem Training oder nach dem Training 20 Minuten noch unsere eigenen Übungen machen dürfen. Wir haben uns da fast ein bisschen zusammengerauft, zusammengelebt, dass wir das irgendwie schaffen.
Er hat von einem turbulent start gesprochen in diesem ersten Jahr. Was war denn turbulent?
Also es ist sicher so, dass es schwierig ist, mit einer Meistermannschaft, die du fast nicht veränderst, in die kommende Saison zu gehen. Es gibt, glaube ich, sogar Trainer, die sagen, gerade wenn du Meister wirst, musst du viel verändern.
Pierre Paget, legendärerweise.
Genau. Und das war definitiv ein bisschen so. Ich glaube, das erste Spiel nach diesem Meistertitel haben wir in Graz gespielt und ich weiß, dass wir die Partie verloren haben und ich habe 2 Minuten Strafe gemacht, weil ich einen Spieler, der beim Tor vorbeikommen ist, das klingt jetzt komisch, aber gecheckt habe, aber Strafe kriegt. Wir haben die Partie verloren. Also, auch wenn man das nicht bewusst macht, aber da war vielleicht ein bisschen eine Überheblichkeit in unserer Mannschaft, was, glaube ich, beim Greg Holst war, er war noch nicht so lang Coach, er wollte, glaube ich, extrem offensives Eishockey spielen. Ich kann mich erinnern, dass er mit dem Ken Zalfi in der Verteidigung, also mit einem Stürmer in der Verteidigung gespielt hat. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Also es war ein Prozess, den wir da durchlebt haben. Und ja, wir sind da, glaube ich, durch eine sehr lange Losing Streak gegangen und haben dann irgendwie uns da wieder rausgeholt. Und im Endeffekt waren wir dann ja sehr erfolgreich. Aber diese Ups and Downs haben wir in Villach eigentlich sehr, sehr oft gehabt. Und es gehört natürlich auch zu einer Mannschaft dazu.
Erste Saison von Greg Holst. Es geht trotzdem ins Finale. Man zieht gegen Linz den Kürzeren. Das erste, so gesehen, Negativerlebnis für dich in einer langen Zeit. Im Jahr drauf geht's erneut ins Finale. Dort wird allerdings auch nur Halbfinale, Finale gespielt gegen den KAC. Auch dort zieht man den Kürzeren. 2 aufeinanderfolgende Finals verloren. Wie sehr Hat das an dir und vielleicht auch an anderen genagt?
Also nach dem ersten Finale, also nach dieser Finalserie gegen Linz, die wir verloren haben, haben wir noch alle gedacht, okay, holen wir halt nächstes Jahr wieder den Titel. Aber man merkt dann recht schnell, dass es nicht so, ich als junger Spieler, ich habe eigentlich nach dem ersten Titel gedacht, okay, cool, jetzt gewinnen wir da jedes Jahr. Weil es war ja so cool und locker und einfach. Es gehören sehr viele Faktoren dazu, dass eine Mannschaft wirklich den Titel holt. In dieser Serie, die wir gegen Linz verloren haben, ich habe gut gespielt, ich habe okay gespielt, aber ich war nicht der Tormann, der den Titel holt. Und das ist ein großer Unterschied, dass du solide spielst, aber in einem Finale musst du eigentlich über dich hinauswachsen. Du musst die stärkste Performance des Jahres bringen. Und das ist eigentlich in jeder Finalserie so, wenn du den Tormann anschaust, sagst du, wow, he was standing on his head. Und das brauchst du in jeder Finalserie. Und das war ich in der Serie nicht. Ich war nicht der Grund, dass wir verloren haben, aber ich habe auch nicht den Unterschied ausgemacht, dass wir gewonnen haben. Und das ist ein bisschen was, was man lernt und was man als Routine bezeichnet, dass du weißt, wann du performen musst, dass du das weißt, was passiert, wenn du nicht der E-Game bringst und der überragende Leistung. Das ist oft der Unterschied zwischen einem Routinierten und einem jungen Tormann.
Du hast dich in dieser Zeit zum Vielspieler entwickelt. Die erste Saison unter Greg Holz, dass du 55 Partien absolviert, 42 im Grunddurchgang, 13 in den Playoffs. Das ist dir nur ein weiteres Mal dann auch in der Karriere gelungen, dass du auf so viele Einsätze in einer Saison gekommen bist. Du hast auch lange Zeit die meisten Einsätze aller Torhüter in der Ligageschichte gehabt mit 449. Da differieren die Angaben übrigens. Der offizielle Researcher dieses Podcasts hat in seiner eigenen Zählung 4 weniger Elite Prospects, an denen sich allerdings alle orientieren. Die gehen auf 449. Ist in diesem Fall ein klein wenig obsolet, weil Jean-Philippe Lamoureux diesen ehemaligen Rekord de facto pulverisiert hat. Aber was auch auffällt, der Vielspieler Prohaska hatte dann 2004, 2005 so wenig Spiele wie noch nie. Das war die NHL-Lockout-Saison und das war, als du nach einem holprigen Saisonstart auf einmal einen gewissen Reinhard Divis vor die Nase gesetzt bekommen hast. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Alpha-Tier Gerd Prohaska und Alpha-Tier Reinhard Divis aufeinanderprallen und auf einmal das Goalie-Tandem bilden?
Da muss man auf jeden Fall einmal ausholen. Das war ja nicht so, dass der Reinhard Divis am Anfang der Saison schon da war. Das war eine Saison, die Blair McDonald-Saison, neuer Trainer. Und wir haben definitiv keine gute Mannschaft gehabt. Wir haben keinen Erfolg gehabt. Wir haben einen ganz fürchterlichen Start gehabt. Und ja, es hat dann dieses bekannte Spiel gegeben, dass wir 11-7 oder ganz ein komisches Ergebnis gegen Salzburg verloren haben. Und das war dann im Endeffekt der Punkt, wo die Vereinsführung gesagt hat, okay, wir müssen was machen. Ich glaube, dass Blair McDonald von Anfang an nicht hinter mir gestanden ist. Es sind ein paar Spieler mal zu mir gekommen und haben gesagt, oh, der redet ganz schön schlecht über die. Es war eigentlich das einzige Mal, dass ich sowas mitbekommen habe. Fakt war, wir haben nicht gut gespielt. Ich habe sicherlich einen schlechten Saisonstart oder den schlechtesten überhaupt gehabt. Und Reinhard Divis ist gekommen. Für mich war das aber, eigentlich hat sich das schon abgezeichnet. Es war eine Zeit, wo die Fans mich ausgepfiffen haben. Also ich bin aufs Eis gestiegen beim Spiel und es hat Pfiffe gegeben und das ist sicher nicht spurlos bei mir vorbeigegangen. Dass Reinhard Divis gekommen ist, war für mich dann eigentlich fast ein bisschen erwartet war und hat mich nicht überrascht.
Um das zeitlich zu verorten, dieses Spiel, das du angesprochen hast, das war am 24. Oktober 2004. Es ging mit 8-11 aus und Salzburg war damals der Tabellenletzte. Das ist dann natürlich doppelt bitter. Es hat dann noch ein paar Monate gedauert, bevor Greg Holst Blair McDonald ablösen durfte. Der Auslöser, oder dieses Spiel war allerdings der Auslöser, dass eben Rainer Diewes verpflichtet worden ist. Wie war das dann aber, als ihr gemeinsam in einem Lockerroom wart? War das ein professionelles Verhältnis? War das ein freundschaftliches Verhältnis? Wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt euch nicht ohne Hintergrund oder Hintergedanken beide als Alpha-Tiere bezeichnet, weil beide Meisterschafts-Goalies, beide Vielspieler, beide mit dem Anspruch, unbedingt spielen zu wollen. Wie war das damals?
Also ich habe die Entscheidung vom Verein, also erstens einmal, habe ich mit den Trainer da mal kurz geirrt, aber für mich war die Entscheidung vom Verein absolut nachvollziehbar. Ja. Wir haben nicht gut gespielt, ich habe sicher keine gute Leistung gebracht und ich habe das einfach sportlich gesehen. Ich habe gewusst, okay, das ist ein Business und das passiert. Das heißt, ich war weder angefressen, noch habe das irgendwie, war irgendjemanden auf irgendjemanden nicht gut zu sprechen. Das war eine professionelle Entscheidung vom Verein. Und Reinhard ist gekommen und ich habe das eigentlich so gehandhabt wie die Jahre zuvor. Das war ein Dorman-Kollege und mit dem habe ich mich mit ihm gut verstanden und er hat das genauso, also professionell gesehen. Er hat gewusst, okay, sowas passiert, er kommt einer, ich spiele nicht mehr. Und wir haben uns eigentlich immer gut verstanden und er hat mich super fair behandelt.
Eine weitere Saison, die für den VSV dann, um es vorwegzunehmen, nicht von sportlichem Erfolg gekrönt war, auch 2004, 2005 wurde nur Halbfinale, Finale gespielt. Es gab einen Clean Sweep der Vienna Capitals, die dann später auch Meister geworden sind, mit einer unfassbar besetzten Mannschaft. Ich glaube, wenn man sich heute nochmal über den Kader dieser Vienna Capitals hermacht, alles, was in Österreich Rang und Namen hatte, in dieses Kaderblatt reingestopft worden und dann noch fantastische Importspieler. Es war somit nach drei aufeinanderfolgenden Titelgewinnen für dich zu Beginn der Karriere, ein Titel davon als Starter, die dritte titellose Saison in Serie. Und es gibt keine Eishockey-Karriere, die ausschließlich erfolgreich verläuft, die linear verläuft, sondern es hat immer Höhen und Tiefen. War diese Phase zwischen den Villach-Titeln die mit dem größten Tief?
Ja, es war definitiv so, dass man eigentlich so erfolgsverwöhnt war in Villach. Man ist eigentlich in jede Saison gegangen und wollte Meister werden. Man ist dann im ersten Jahr Meister, im zweiten Jahr Finale und so weiter, dass man schon fast ein bisschen zweifeln anfängt und vielleicht ein bisschen hat man sich zu lang auf dem Erfolg ausgeruht irgendwie. Auf jeden Fall merkt man schon, es fängt schon an einem Nagen an, dass man nicht noch einmal ganz oben stehen kann. Und als dann der vierte Titel gekommen ist, das war schon eine extreme Erlösung.
Und über diesen vierten Titel werden wir uns unterhalten. Der erscheint, oder diese Folge erscheint natürlich auch am heutigen Tag. Es ist der vierfache österreichische Meister. Alle vier Folgen erscheinen am 4. September. Und jene vierte Folge zum vierten Titel, die folgt direkt im Anschluss an diese hier. Für den Moment danke fürs so ausführlich über dich als Kabinenschreck und Titel Nummer 3 plaudern. Immer wieder schön, mit dir über Eishockey zu reden.
Danke.
Win today, Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur der Ball.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move. Oh, it's gone.
Die Karriere-Rückschau vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska wurde präsentiert von Russinov Immobilien. dein verlässlicher Partner bei Immobilien. Magister Theodor Russinow und sein Team begleiten dich von der ersten Beratung bis zur exakten Marktwertschätzung und dem erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie. Alle Infos unter www.russinow.at.